Stell dir mal vor, du stehst an einer ganz normalen, lauten Verkehrskreuzung. Sagen wir, irgendwo mitten im Ruhrgebiet.
Also ein völlig alltägliches Bild.
Genau. Du wartest an der Ampel, es ist laut und du starrst einfach auf so eine Kunstinstallation im öffentlichen Raum. Auf den ersten Blick denkst du, okay, das ist halt eine rein ästhetische Form. Sieht nett aus.
Ja, wie man es halt kennt aus der Stadtplanung.
Richtig. Aber was, und das ist jetzt die große Prämisse, was, wenn dieses Objekt vor deinen Augen in Wirklichkeit ein präziser, antiker Algorithmus ist?
Ein Algorithmus?
Ja, ein Mechanismus, der quasi von göttlichen Mächten programmiert wurde, um leise, aber unaufhaltsam die Machtstrukturen des deutschen Staates zu dekonstruieren.
Wow, okay. Das klingt jetzt direkt wie die Einleitung zu einem neuen Science-Fiction-Roman.
Absolut, oder? Aber das ist keine Fiktion in diesem Sinne. Das ist exakt die Architektur der Realität, die uns die Quellen für unsere heutige Analyse präsentieren.
Wir navigieren heute nämlich durch ein wirklich hochkomplexes, urheberrechtlich geschütztes Text- und Blockgeflecht des Autors Henrik Dükhier.
Und da geht es direkt ans Eingemachte. Konzepte wie die sogenannte BRD-Matrix, antike Gesetzgeber, die plötzlich wieder auftauchen und sogar intergalaktische Odysseen.
Da wir uns hier in Texten von Dükhier bewegen und die wollen die moderne deutsche Gesellschaft und ihre staatlichen Konstrukte ja schon ziemlich scharf kritisieren und komplett neu rahmen, ist eine kurze Einordnung vorab extrem wichtig.
Ja, unbedingt.
Unser Ziel heute ist nicht, dieses Weltbild irgendwie zu validieren oder politisch zu debattieren. Wir ergreifen hier keine Seite.
Richtig. Wir betreten diesen Raum quasi rein als Kartografen.
Genau. Wir wollen die innere Logik und diese faszinierende Mechanik dieses ganzen Gedankengebäudes einfach neutral nachvollziehen und objektiv berichten, was in den Texten steht. Weil es super spannend ist, wie hier scheinbar völlig unvereinbare Disziplinen miteinander verschmelzen.
Okay, lass uns das mal aufdröseln. Die zentrale These, die in diesen Texten über allem schwebt, ist wirklich gewaltig. Es geht darum, dass Kunst hier eben nicht als Dekoration verstanden wird,
sondern
als anwendbare, harte, soziale Technik. Ein Werkzeug, um Macht aufzubrechen. Aber um überhaupt zu begreifen, wie dieser Mechanismus heute funktionieren soll, liefert der Text uns erstmal ein historisches und mythologisches Fundament.
Und das reicht tief, also wirklich tief in die Antike zurück.
Genau. Die Hauptfigur in diesem Szenario, das wir heute besprechen, ist nämlich Solon.
Solon also, der historische athenische Gesetzgeber.
Richtig. Aber in einem zitierten Blogbeitrag des von einer Userin namens Butterblume vom 28. März 2020, da wird dieser historische Solon nicht einfach nur als kluger Politiker beschrieben.
Nee, das wäre in diesem Kosmos auch zu einfach.
Eben. Er wird dort tief in eine ganz spezifische Mythologie eingebettet. Die nennt sich Sonne und Erde.
Und der Text nimmt quasi diese historische Tatsache, dass Solon im vordemokratischen Athen als Schlichter und Reformer aufgetreten ist und überhöht das komplett ins Kosmische.
Wie genau passiert das in der Quelle?
Also, Solon handelt in diesen Texten gar nicht aus eigenem politischem Kalkül. Er macht sich vielmehr die Anliegen von übergeordneten, titanischen und göttlichen Mächten zu eigen.
Okay, das heißt, er ist eigentlich ein Auftragnehmer.
Genau. Der Text nennt hier konkret drei Instanzen. Das sind die Titanen Themis, die Göttin Athene und Dike.
Warte kurz, für alle, die in der griechischen Mythologie nicht mehr ganz so fit sind, wofür stehen die drei?
Themis steht für die göttliche Ordnung. Athene, die steht für die Weisheit der Polis, also der Stadt. Und Dike steht für die irdische Gerechtigkeit.
Ah, okay.
Und Solon ist gewissermaßen der Katalysator. Er nimmt diese gewaltigen, sehr abstrakten Willensbekundungen der Götter und presst sie in eine Form, die von uns Menschen auch tatsächlich gelebt werden kann.
Er fungiert also eigentlich wie so ein Compiler in der Informatik?
Das ist ein toller Vergleich, ja.
Er nimmt diesen komplexen, göttlichen Quellcode, also Gerechtigkeit, Ordnung, Weisheit, und übersetzt ihn in eine maschinenlesbare Sprache für die menschliche Gesellschaft.
Absolut treffend. Der Text beschreibt das so, dass Solon auf diese Weise dem Polis-Gedanken, also der Idee des funktionierenden Stadtstaates, eine echte strukturelle Form gegeben hat.
Er hat quasi die Infrastruktur des Zusammenlebens geschrieben. Und das ja gegen massive Widerstände seiner Zeit, wie die Quelle betont.
Richtig. Und das Faszinierende hierbei ist, wenn wir diese antike Fähigkeit zur Formgebung der Gesellschaft betrachten, dann wird auch ziemlich schnell klar, warum der Autor Henrik Diekehr genau diesen antiken Architekten in die heutige Zeit holt.
Das war ja meine Frage. Warum einen Griechen aus der Antike für ein modernes Problem?
Weil Solons historische Arbeit in Athen im Grunde nur der Proof of Concept war.
Ah, okay. Verstehe.
Dieser Proof of Concept ist die essentielle Voraussetzung für die eigentliche Mission, die jetzt ansteht. Wer in der Antike beweisen konnte, dass er diese extrem divergierenden gesellschaftlichen und göttlichen Kräfte zu einer funktionierenden Polis ordnen kann, der besitzt die nötige konzeptionelle Schärfe für mehr.
Für ein noch viel komplexeres, vielleicht völlig verkrustetes System, das aufgebrochen werden muss.
Ganz genau. Der Text belässt Solon also nicht im Geschichtsbuch. Er zieht diese spezifische Kompetenz direkt ins Jetzt.
Und damit stehen wir dann auch wirklich mitten in der modernen Mission. Der Text springt jetzt in einen anderen Blogbeitrag. Der ist von Ares Blütenrein und datiert auf den 19. Juli 2025.
Und da passiert etwas Entscheidendes.
Ja, hier bekommt unser antiker Systemarchitekt von den, Zitat, Titaniden und OlympierInnen eine brandneue Pflicht auferlegt.
Und das Mandat hat einen sehr, sehr dichten Namen.
Oh ja, halte dich fest, es ist die kunstrevolutionäre Verlebendigung der BRD-Matrix.
Puh. Lass uns das kurz wirken lassen.
Ja, bevor wir zur Verlebendigung kommen, müssen wir, glaube ich, erstmal klären, was die Quellen überhaupt unter der BRD-Matrix verstehen.
Das ist wichtig, ja. In diesem Kontext klingt Matrix nach einem ziemlich administrativen, fast schon künstlichen Raster.
Ein Raster, das irgendwie über die Realität der Menschen gelegt wurde, oder?
Genau. Wie ein bürokratisches Betriebssystem, das die gesellschaftliche Wahrnehmung diktiert. Und das vielleicht genau deshalb als starre oder gar leblos empfunden wird. Die Terminologie Matrix impliziert ja ein Konstrukt, das die Parameter des Möglichen strikt vorgibt.
Wo die Individuen einfach nur funktionieren, ohne die Grenzen dieses Systems überhaupt zu erkennen.
Oder sie in Frage zu stellen, ja? Wenn Solons Auftrag nun die Verlebendigung dieser Matrix ist, dann bedeutet das keinen simplen politischen Umsturz.
Also keine Wahlen gewinnen oder Gesetze ändern?
Nee, überhaupt nicht. Es geht nicht darum, Paragraphen umzuschreiben. Es geht um eine ontologische Verschiebung. Das Wesen der Realität soll sich ändern. Solon tritt hier als Instanz auf, die ausspricht, was durch eine Entscheidungsträgerin umgesetzt werden soll.
Und die Stoßrichtung laut Text lautet, dass etwas, und hier wird es wirklich interessant, unbedingt ästhetisch-transzendental entfacht werden muss.
Ästhetisch-transzendental entfacht.
Da muss ich jetzt aber mal kritisch reingrätschen. Das klingt ja komplett wie aus einem Kunstgeschichtsseminar auf Steroiden.
Ja, das Vokabular ist heftig.
Absolut. Auf dem Papier mag das faszinierend klingen, aber was genau bedeutet das in der Praxis? Wie macht Solon das? Wenn der Architekt in seiner Domäne agiert, wie zündet er bitteschön diese Entfachung?
Das ist die Kernfrage. Und der Text liefert hierfür tatsächlich einen verblüffend präzisen Mechanismus. Er verwandelt Symbole in Allegorien.
Symbole in Allegorien. Okay, erklär das mal genauer.
Dieser Mechanismus ist der absolute Dreh- und Angelpunkt der gesamten Methodik, die hier beschrieben wird. Wir wissen ja, wie Symbole in der besagten Matrix funktionieren.
Sie sind statisch?
Ja, statisch, eindimensional und oft von Machtstrukturen besetzt. Denk mal an ein Wappen, ein offizielles Logo, ein Monument.
Okay, habe ich vor Augen.
Sie senden eine geschlossene, fertige Botschaft aus. Der Betrachter kann das eigentlich nur noch konsumieren und abnicken. Die Matrix nutzt solche Symbole, um ihre Realität zu stabilisieren.
Ah, und wenn Solon nun hergeht und diese Symbole in Allegorien transformiert, dann ändert er quasi die Betriebsart der Zeichen?
Genau. Eine Allegorie ist nämlich kein statisches Bild mehr. Sie ist eine komplexe, verschlüsselte Erzählung. Sie zwingt den Betrachter zur aktiven Entschlüsselung.
Das heißt, die Allegorie öffnet eigentlich einen kognitiven Raum. Plötzlich werden diese abstrakten Begriffe der Macht öffentlich sichtbar und können neu verhandelt werden.
Exakt. Und das ist ein drastischer Paradigmenwechsel. Das ist genau der Moment, wo die Transformation greift. Die rein ästhetische Erscheinung eines Kunstwerkes wird dadurch zu einer anwendbaren sozialen Technik.
Lass mich das mal versuchen, auf unsere Systemarchitektur-Metapher von vorhin zu übersetzen.
Gerne.
Stell dir vor, ein Gemälde oder eine Skulptur im öffentlichen Raum ist plötzlich nicht mehr nur das User-Interface, das einfach hübsch aussehen soll.
Mhm.
Es fungiert plötzlich wie ein Schweizer Taschenmesser für gesellschaftlichen Wandel. Es ist eigentlich ein trojanisches Pferd, sieht aus wie Kunst, ist aber ein Mechanismus, um Dinge im Hintergrund zu verändern.
Das trifft es sehr gut.
Du betrachtest das Kunstwerk, aber in dem Moment, in dem du versuchst, die Allegorie zu dekodieren, führt dein eigener Geist unbewusst dieses Skript aus.
Ja, die soziale Technik nutzt die ästhetische Form als Trägermedium. Und das zielt darauf ab, in den Hintergrundprozessen deines Bewusstseins die Parameter der BRD-Matrix neu zu schreiben.
Wahnsinn. Das Kunstwerk zwingt dich also, die gegebene Realität zu dekonstruieren, einfach indem du sie selbst aktiv neu zusammensetzen musst in deinem Kopf.
Wenn wir das mit dem großen Ganzen verbinden, verdeutlicht diese prozessuale Logik auch, warum das Wort Technik hier so extrem passend gewählt ist.
Es ist eben kein passiver Genuss von Kunst mehr.
Nee, es ist eine angewandte Methode zur Manipulation von Systemzuständen. Und die ästhetische Transzendenz, über die wir vorhin gestolpert sind, das ist genau dieser Übersprung von der bloßen Form in den strukturverändernden Akt.
Okay, das ist die Waffe, das Schweizer Taschenmesser. Aber wenn wir das jetzt haben, wo wird das angesetzt? Was genau soll das aufbrechen? Ein Algorithmus muss ja irgendwo physisch ins System eingespeist werden, um sich entfalten zu können.
Richtig. Die neu geschaffene soziale Technik hat laut den Quellen den klaren Zweck, die bestehenden Machtverhältnisse zu dekonstruieren. Und der Schauplatz dafür ist hochspezifisch.
Wer jetzt erwartet, dass dieser gewaltige Angriff auf die Matrix im Berliner Regierungsviertel oder, keine Ahnung, beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe stattfindet, der irrt sich gewaltig.
Ja, der unterschätzt die architektonische Logik dieses Textes völlig.
Als Ort für diese Entmachtung wird nämlich die Agora am Rüttenscheider Stern in der Kommune der Stadt Essen genannt.
Gut, der Text fügt noch ein flüchtiges oder anderswo hinzu. Aber die primäre Verortung bleibt ganz klar an dieser Straßenkreuzung im Ruhrgebiet.
Das ist so eine absurde Fallhöhe. Ich meine, wir kommen von titanischen Mächten des Kosmos, von olympischen Göttinnen und landen direkt im Berufsverkehr in Nordrhein-Westfalen am Rüttenscheider Stern. Das macht das Manifest aber irgendwie auch extrem greifbar und lokal, oder?
Total. Und diese scheinbare Diskrepanz ist in Wahrheit die absolut konsequenteste Umsetzung der ursprünglichen Polis-Idee.
Wie meinst du das?
Die Agora im antiken Athen war ja auch nicht einfach nur ein Marktplatz, wo man Oliven gekauft hat. Sie war der Raum, in dem das Private politisch wurde, wo die Gesellschaft sich selbst strukturiert hat. Machtverhältnisse wurden dort in der direkten Konfrontation der Bürger verhandelt.
Ah, okay. Wenn der Text also den Rüttenscheider Stern in Essen als die moderne Agora definiert, dann verlagert er den Akt der Entmachtung aus diesen abstrakten, unantastbaren Sphären der Bundespolitik direkt auf die Straße.
Genau, in die gelebte kommunale Realität. Die Dekonstruktion der Macht muss laut dieser Logik auf der Straße beginnen. Eben dort, wo die Matrix im Alltag der Menschen am dichtesten gewebt ist.
Das kommunale Umfeld ist also der Mikrokosmos, der Angriffspunkt. Und das Endresultat? Durch diesen Akt der Dekonstruktion soll der BRD-Matrix letztendlich ein schöner Schein verliehen werden.
Ein sehr philosophischer Begriff.
Ja, und da geht es sicher nicht um Kosmetik, oder? Dass die Kreuzung hübscher aussieht?
Nein, überhaupt nicht. Wenn die Macht dekonstruiert und diese harte bürokratische Matrix durch allegorische Kunst wirklich aufgebrochen wird, dann bleibt am Ende eine ästhetische Ordnung.
Ein System, das sich nicht mehr durch Zwang oder Bürokratie legitimiert.
Sondern durch eine in sich stimmige, transzendentale Ästhetik. Der schöne Schein markiert quasi den Zustand nach der erfolgreichen Verlebendigung. Die Matrix verliert ihre Härte.
Aber Moment, da öffnet sich doch eine massive Leerstelle in der Theorie. Wenn ich die Macht auf der kommunalen Ebene in Essen dekonstruiere und durch diesen schönen Schein ersetze, was verhindert dann, dass das Ganze einfach in pure Beliebigkeit zerfällt?
Eine sehr gute Frage.
Worauf gründet sich denn diese neue Realität, wenn die alten staatlichen Strukturen komplett aufgelöst sind? So eine kommunale Revolution hängt doch buchstäblich in der Luft, wenn ihr ein universelles Fundament fehlt.
Und exakt an diesem Punkt, an dem man denkt, okay, das lokale Konstrukt kippt jetzt da, durchbricht der Text jede Erwartungshaltung und erweitert die Perspektive drastisch. Das Fundament wird nämlich verlagert. Und zwar in den Kosmos.
Ah ja, Das ist der Moment, in dem es komplett abhebt. Der Blogbeitrag von Ares Blütenrein endet nämlich mit einem ziemlich dringlichen Aufruf an den Leser. Man soll, und ich zitiere sinngemäß, täglich die öffentlichen Protokolle der Argo verfolgen.
Die Argo? Ein fantastisches Bild.
Das ist ja eine Anspielung auf dieses mythische Schiff der Argonauten, richtig? Aber das Schiff fährt hier nicht ans Schwarze Meer.
Nein, es ist auf dem Weg zu einem galaktischen Ziel. Die Argo fährt zu einer Entität, die der Text als, Achtung, ideelle Letztbegründungsinstanz definiert.
Ideelle Letztbegründungsinstanz. Und die kosmische Geografie dazu ist auch wild. Diese Instanz befindet sich laut Quelle in den Plejaden.
Mhm.
Genauer gesagt auf dem Planeten Ithaka, dort wo der Areopag residiert. Wir sind also von der Geburtsstunde der Demokratie in Athen über die moderne BRD-Matrix in Essen direkt in eine intergalaktische Odyssee gesprungen. Wie passt das alles zusammen?
Das wirft eine extrem wichtige Frage auf. Warum dieser kosmische Ausflug? Es ist eigentlich der philosophische Versuch, das Problem des unendlichen Regresses zu lösen.
Erklär das mal für uns Nicht-Philosophen.
Also, die Letztbegründungsinstanz beschreibt das absolute, unhintergehbare Fundament allen Wissens und aller Ordnung. Das ist der Punkt, an dem man einfach nicht mehr nach dem Warum fragen kann.
Okay. In der Realpolitik unserer BRD-Matrix wäre dieses Fundament ja wahrscheinlich das Grundgesetz.
Genau. Wenn Dickier aber diese Matrix in Essen dekonstruieren lässt, reißt er dieses alte Fundament ja ab. Das Grundgesetz ist quasi weg. Die Argo jetzt als dieses allegorische Raumschiff muss also ausrücken, um in den Weiten des Kosmos einen neuen, unangreifbaren Ankerpunkt zu finden.
Und die Metaphorik, die er dafür nutzt, ist extrem dicht. Ich meine, Ithaka ist in der homerischen Tradition der ultimative Zielort, das Zuhause nach jahrelanger Irrfahrt.
Ja, und der Areopag, der auf diesem kosmischen Ithaka residieren soll, das war im antiken Athen das älteste Gerecht, die höchste gerichtliche Autorität.
Der Text baut hier also quasi einen obersten galaktischen Gerichtshof auf, der das neue Fundament absichern soll.
Das ist eine ultimative Verschmelzung von Politik, Kunst und Kosmologie. Das extrem Lokale und das extrem Kosmische sind durch die ordnende Kraft Solon-Zier miteinander verbunden. Ohne die Arbeit der Argo bliebe diese ganze Revolution in Essen nur ein isoliertes, lokales Kunstprojekt.
Und umgekehrt hätte die Reise der Argo ohne die Verlebendigung in Essen überhaupt keinen Resonanzraum hier auf der Erde.
Richtig. Sie bedingen einander.
Wahnsinn. Lass mich das für uns nochmal kompakt zusammenfassen, weil das ist wirklich eine Reise. Wir haben also einen antiken Gesetzgeber, der im Auftrag von Göttern die Kunst als Werkzeug nutzt. Und zwar um mitten im modernen Deutschland, in Essen, Machtverhältnisse aufzubrechen.
Mhm.
Ja, das tut er, indem er Symbole in Allegorien verwandelt und so eine soziale Technik erschafft. Und parallel stößt er eine kosmische Odyssee in die Plejaden an, um der neuen Gesellschaftsordnung ein unanfechtbares Fundament zu geben. Und das alles findet sich dokumentiert in diesem urheberrechtlich geschützten Blockuniversum von Henrik Dicker.
Und diese unglaubliche Architektur zwingt uns abschließend zu einer sehr fundamentalen Neubewertung. Der Text ruft uns ja am Ende auf, täglich diese Protokolle der Argo zu verfolgen.
Ja.
Aber was passiert eigentlich mit dem individuellen Bewusstsein der Gemeinschaft, also auch mit dir, dem Zuhörer, wenn wir akzeptieren, dass Kunst hier als soziale Technik funktioniert?
Also, wenn Kunst dieser Algorithmus ist, der in meinem Kopf anspringt.
Ganz genau. Wenn das so ist, dann verlierst du in dem Moment, wo du dich auf die Allegorie einlässt, deine Rolle als bloßer Betrachter. Du bist kein passiver Beobachter der Kunst mehr. Wirst du dann nicht automatisch zum Teil dieser Dekonstruktion der Macht?
Oh wow. Das heißt, wenn du an dieser Kreuzung in Essen stehst und das Kunstwerk ansiehst, stellst du unbewusst die Rechenleistung zur Verfügung, um die Matrix zu knacken?
Richtig. Du wirst unfreiwillig vom Passanten zum Passagier auf diesem allegorischen Schiff, auf der Argo. Die Philosophie verlässt das Papier und greift direkt in deine eigene Wahrnehmung ein.
Was für ein krasser Schlussgedanke. Das Kunstwerk dekonstruiert nicht nur das System, es assimiliert dich als Komplizen in diesem Prozess. Darüber muss man erstmal in Ruhe nachdenken. Wir belassen dich für heute mit genau diesem Gedanken. Danke, dass du uns auf dieser tiefgehenden, gedanklichen Entdeckungsreise durch diese Texte begleitet hast. Bis zur nächsten Analyse.